Rhabarber Halamaha. Was wie eine Zauberformel klingt, läutete in der Ukraine kurz nach der Unabhängigkeit eine neue Ära des Kinder- und Jugendbuchs ein.
Wie und warum und mit welchem Erfolg? Darüber spreche ich mit der Literaturwissenschaftlerin und Übersetzerin Jutta Lindekugel. Sie hat Slawistik studiert und mit einer Arbeit zu Oswald Burckhardt in Ukrainistik promoviert. Wenn sie nicht übersetzt oder wissenschaftliche Artikel zur ukrainischen Literatur verfasst, betreut Jutta Besuchergruppen des Hauses für Geschichte in Bonn. Wir sind beide große Fans der ukrainischen Kinder- und Jugendliteratur. Deshalb unterhalten wir uns in dieser 7. Folge von Planet Wermut über Prozesse und Entwicklungen seit 1991 und stellen einige Bücher sowie einzelne Akteure und Akteurinnen vor. Im Podcast Planet Wermut geht es um Literatur aus der Ukraine. Mein Name ist Kathi Brunner. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Jutta, herzlich willkommen.
Danke, freut mich auch.
Jutta, als wir den Podcast vorbereitet haben und über die Inhalte der einzelnen Folgen nachgedacht haben, waren wir uns sehr schnell einig, dass wir zusammen eine Folge zu ukrainischer Kinderliteratur machen wollen. Du hast in den letzten Jahren eine Reihe von Kinderbüchern übersetzt und du hast auch bei Translit das Projekt Blauer Frosch, mit dem wir auf ukrainische Kinder- und Jugendbücher aufmerksam machen und im Rahmen von Viva Vostok auch auf verschiedenen Lesefesten zu Gast waren, koordiniert. Wie ist das gekommen, dass du dich als Übersetzerin und auch als Literaturwissenschaftlerin mit Kinder- und Jugendbüchern beschäftigst?
Also das eine ist, ich habe mal bei einer Artikelagentur gearbeitet. Da kam eigentlich aus dem Nichts von der Zeitschrift Buchmarkt kurz nach der Jahrtausendwende die Anfrage, ob man über ukrainische Kinderliteratur mal was hören könnte. Damals bin ich in Kontakt gekommen mit dem Verleger von Ababa Halamaha. Das ist ein ukrainischer Kinderbuchverlag, der Ivan Malkovich, und habe ein Interview mit ihm gemacht. Es folgten ein paar weitere Artikel über den Kinderbuchmarkt in der Ukraine und das Projekt Blauer Frosch. Das hatten wir dann 2014-15 ins Leben gerufen. Unsere Idee war, Kinder- und Jugendbücher vor allem auf Festivals vorzustellen. Und das ist uns gelungen. Wir hatten auf der Litkit Cologne, auf der Captain Book in Bonn und beim Internationalen Donaufest in Ulm Auftritte mit mehreren ukrainischen Autoren, Autorinnen und auch verschiedenen Büchern von ihnen. Unter anderem ein Jugendbuch von Lesja Voronina, in dem außerirdische, heimtückische, blaue Frösche auf die Erde kommen. Deswegen der Titel Blauer Frosch.
Vielleicht sollten wir noch erwähnen, es gibt auf der Webseite von Translit einen ganzen Bereich zum Blauen Frosch. Da sind Porträts von Autorinnen und Autoren und Leseproben zu finden. Diese und andere Ressourcen, auf die wir im Gespräch verweisen, sind in den Shownotes verlinkt. Von der Jahrtausendwende bis jetzt ist ja schon eine längere Zeit, in der gesamtgesellschaftlich sehr viel in der Ukraine passiert ist. Das spiegelt sich auch in der Kinder- und Jugendliteratur wider. Welche Veränderungen hast du wahrgenommen und was macht die ukrainische Kinder- und Jugendliteratur im Vergleich zur deutschen aus?
Also was ich beobachtet habe, ist, es gab verschiedene Phasen in der ukrainischen Kinderliteratur. Das, was zuerst in den 90ern, also nach der Unabhängigkeit der Ukraine, angefangen hat, war oft noch sehr, sehr opulent, mit vielen, vielen Details, sehr farbenprächtig, wirklich so richtig märchenhaft. Ein gutes Beispiel dafür ist wahrscheinlich die Ausgabe von der Schneekönigin, die illustriert wurde von Wladyslaw Jerko. Die Katja Wiebe von Viva Vostok, die hat dazu aber einmal gesagt, für westliche Leser ist das zum Teil zu überfrachtet, zu kitschig, zu lieblich. Dafür gibt es auch so ein paar andere Beispiele aus dieser Zeit. Das hat sich inzwischen gewandelt. Also später sehe ich eine Phase, in der, dazu hat ein Illustrator von Pictorik, der Oleg Grischenko, mal gesagt, dass das so ein Handmade-Touch hat, also so ein bisschen auch wie in Richtung Kinderzeichnungen geht und dann eben dieses ukrainische Kolorit hat, also ukrainische Muster auftauchen, vielleicht irgendwelche ethnischen Momente, dass die Kleidung, die da gezeichnet ist, eben so eine typisch ukrainische Kleidung ist. Und jetzt relativ neu noch ist aus meiner Sicht der Trend zum Minimalismus. Dieser eher grafische, was man bei Agrafka zum Beispiel auch sieht, ganz klare, übersichtliche, sachliche Illustrationen. Und das Ganze ist dann vielleicht, kann man sagen, auch ein bisschen globalisierter. Also schon von internationalen Projekten, von der Zusammenarbeit der engen mit internationalen Partnern vielleicht auch beeinflusst.
Und inhaltlich?
Inhaltlich hat es sich meiner Ansicht nach auch gewandelt. Einmal dass erstmal die unmittelbare Vergangenheit, die Sowjetzeit, tabu war. Gutes Beispiel dafür, dass sie das jetzt nicht mehr ist das Buch von Petro Jatsenko, Die Union der sowjetischen Dinge. Also da wird jetzt ganz unaufgeregt darüber berichtet, welche Dinge in der Sowjetunion so in der Familie im Gebrauch waren, aber eben auch so, dass man jetzt nicht in Nostalgie verfallen würde und denken würde, ach, die Sowjetunion war ja noch so toll, sondern einfach so recht sachlich auch. Also Sachbücher sind, glaube ich, im Moment auch vielleicht ein großer Trend. Übrigens weltweit habe ich das eher so festgestellt. Dann eben auch eine Zeit der Identitätsfindung, würde ich sagen. Da hat man sich so herangetastet über das historische Erbe, dass man, zum Beispiel gab es verschiedene Buchreihen so in den 2000er, 2010er Jahren über das Leben von wichtigen Ukrainern, Ukrainerinnen, historische Gestalten, was macht die Ukraine, auch die Landschaft zum Beispiel aus? Und das war eher noch so ein Herantasten. Jetzt sind gerade diese Themen, was ist die eigene Identität? Wie setze ich mich mit der Vergangenheit der sowjetischen Phase auch auseinander? Das ist jetzt viel selbstbewusster, weniger Pathos. Also da stellt man eine Veränderung fest, inhaltlich.
Der deutsche Kinderbuchmarkt ist ja ziemlich dicht gefüllt. Es gibt tolle Geschichten und Figuren und auch jede Menge Programm drumherum. Was gibt es in den ukrainischen Büchern zu entdecken? Womit bereichern Sie das bereits vorhandene Angebot?
Also auf jeden Fall die reiche Legenden, Mythen, Dämonenwelt. Das ist was, was es bei uns nicht so gibt und was, glaube ich, gerade für Kinder und Jugendliche auch unheimlich spannend und interessant ist. Also diese Geschichten. Dann alles, was sich um ganz aktuelle Themen dreht. Also natürlich ist jetzt auch der Krieg, und zwar schon seit 2014, Thema von auch Kinder- und Jugendbüchern. Auch der Maidan, bei dem ja Menschen getötet wurden, ist Thema von einer Reihe toller Kinder- und Jugendbücher. Ja, und der Kampf um Freiheit, um eine Zugehörigkeit zu einer freiheitlichen, demokratischen Ordnung, all das ist, glaube ich, auch für unsere Jugendlichen wichtig zu sehen. Es ist nicht selbstverständlich. Andere kämpfen darum. Und ist eben auch für, das ist das, was das Ukrainische vielleicht anders, wo das Ukrainische anders ist als jetzt die westliche Literatur und was eben trotzdem für westliche Leser auch spannend sein müsste.
Wenn es um Krieg geht, sticht für mich ein Buch heraus, das es tatsächlich schon auf Deutsch gibt. Das hat Claudia Date zusammen mit Oksana Semenets übersetzt. Der Titel auf Deutsch lautet, als der Krieg nach Rondo kam.
herausgekommen im Gerstenberg Verlag. Da gibt es 3 Hauptfiguren, eine Glühbirne, ein Papiervogel und ein Luftballonhund, also sehr fragile Wesen. Und die leben in einer hellen, heilen, blumigen und bunten Welt voller Musik. Doch dann ist aus dem Nichts Krieg. Panzer tauchen auf, alles wird dunkel, die Pflanzen sind nur noch schwarze Ranken voller Dornen. Es herrscht Ratlosigkeit, aber dann finden doch Glühbirne, Papiervogel und Duftballonhund eben einen Weg zu gewaltlosem Widerstand, tun sich mit anderen zusammen, da wirken viele kleine Rädchen zusammen und vertreiben mit Licht und Liedern die Dunkelheit wieder. Am Ende haben alle irgendwie Narben davon getragen und es blüht roter Mohn. Das ist ein sehr feinsinniges Angebot, mit Kindern über das Thema Krieg ins Gespräch zu kommen. Für mich ist es aber zugleich eine sehr ukrainische Erzählung, die auf die Stärke der Zivilgesellschaft anspielt. Das Buch, also Als der Krieg nach Rondo kam, ist eine Arbeit des Artstudio Akrafka. Wir waren im Rahmen vom Blauen Frosch mit Akrafka ja auch in Ulm. Vielleicht kannst du 2-3 Worte über das Duo sagen.
Also Agrafka ist ein Markenname von Romana Romanischin und Andriy Lessiv. Seit 2010 gibt es die. Und die haben seit 2014, 2015, 2018 in Bologna bei dieser größten Kinderbuchmesse der Welt den Ragazzi Award schon gewonnen und ganz viele andere Preise auch. Und sind dann eben bei Gerstenberg schon auch übersetzt worden. Und sie sind quasi wirklich so das Aushängeschild des neuen Trends in der Ukraine, ne? Eben dieser globaler, eher so ein globaler Stil, auch wenn sie einzigartig sind. Aber man merkt eben doch, dass sie beeinflusst sind von auch vielen westlichen Trends, ne? Wie gesagt, zum Beispiel dieser Trend zum Sachbuch. Nur, dass sie das eben noch ein bisschen einzigartiger machen, weil sie dann zu einem Thema diese ganz vielen verschiedenen Aspekte immer bieten. Genau, und sie stehen eben auch für diesen minimalistischen neuen Stil. Es gibt in der Ukraine inzwischen schon auch andere, die in diese Richtung gehen, aber gerade weil Agrafka so erfolgreich auch im Ausland ist, nennt man die, glaube ich, immer zuerst.
Es gibt übrigens von den beiden auch noch andere Bücher auf Deutsch. Im Gerstenberg Verlag sind noch 3 herausgekommen. Hören, Sehen und Hierhin, Dahin, Immer in Bewegung. Und der Schweizer Baobab Verlag hat das Märchen Das Rübchen in einer sehr schönen zweisprachigen Ausgabe herausgebracht. Du hattest es gerade schon angesprochen, ich würde es aber irgendwie auch nochmal herausstellen wollen. Agrafka, also Romana Romanischin und Andriy Lessiv, finden so eine wahnsinnig gute Balance zwischen einer universalen Bildsprache und so ihrem individuellen Stil oder ihrer individuellen Handschrift. Die Bücher sind immer wieder ein Erlebnis, wo man wirklich merkt, das ist hochwertige Kunst, die aber Kinder eben auch ansprechen kann. Es gibt in der Ukraine aber eine ganze Reihe toller Illustratorinnen und Illustratoren. Translit hat im Projekt Translated Animated noch mit einer anderen spannenden Vereinigung zusammengearbeitet, mit Pictoric. In unserem Projekt sind kleine Animationsclips zu verschiedenen ukrainischen Autorinnen und Autoren entstanden. Pictoric ist aber, glaube ich, vor allem auch ein Label für Grafik und Illustration.
Genau, also das sind federführend Olena Staranchuk und Oleg Hryschenko, die sich auch so um den Dreh vor gut 10 Jahren zusammengetan haben mit ganz, ganz vielen anderen ukrainischen Kinderbuchillustratoren und Illustratorinnen. Die haben auch unheimlich viele unterschiedliche Richtungen und Projekte. Also zum einen finden sich da Sachen wie auch so sachbuchmäßig ein Buch über die Reaktorexplosion in Tschernobyl Zum anderen aber auch Projekte zum ukrainischen Erbe. Das sind dann manchmal sogar nicht nur Kinderbücher, sondern auch so Plakataktionen. Also dass in Kiew zum Beispiel Plakate aufgehangen werden, wo es um die traditionellen Stickmuster geht, ja, auf den ukrainischen Blusen. Und dadurch, dass es eben so eine Vielfalt an Kinderbuchillustratoren und Illustratorinnen ist, die da mitmachen, hat man auch ganz, ganz unterschiedliche Stile und unterschiedliche Projekte, die sich quasi unter den Dachverein. Allerdings, als der Krieg angefangen hat, haben die sofort eine Seite im Internet aufgesetzt. Da veröffentlichen jetzt all diese Illustratorinnen, die bisher eben Kinderbücher illustriert haben, Kriegsbilder. Also das heißt jetzt nicht irgendwelche schrecklichen Bilder vom Krieg, sondern sie drücken ihren Wunsch nach Frieden aus oder sie zeigen, wie sie der Krieg betroffen macht, solche Sachen. Und diese Webseite hat eine unheimliche Resonanz. Also sie haben weltweit schon über 30 Ausstellungen damit organisiert. Also die sind da jetzt sehr aktiv auch zu verarbeiten und auch auszudrücken das Leid der Kinder, was durch diesen Krieg verursacht wird.
Weil wir jetzt schon über Olena Staranchuk und Oleg Grischenko sprechen, möchte ich noch so ein kleines Projekt erwähnen, das 2021 im Zentrum Gedankendach durchgeführt wurde. Oksana Matitschuk hat zusammen mit den beiden eine Graphic Novel zu Rosa Ausländers sehr eindrücklicher Biografie erarbeitet. Rosa Ausländers Leben im Wort. Die jüdischstämmige Dichterin war 1901 in Czernowitz geboren, lebte eine Zeit lang in den USA, kam zurück, hat den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust einschließlich Ghetto in Czernowitz überlebt, ist danach heimatlos gewesen, ist sehr viel gereist und hat dann die letzten Jahre ihres Lebens schreibend im Nelly Sachs Haus in Düsseldorf verbracht. All dies schlug sich in ihrer Lyrik nieder. Es gibt so eine viel zitierte Passage, der Spiegelkarpfen, der in 5 Sprachen schwieg, die auf diese Mehrsprachigkeit in Czernowitz anspielt. Dank der Unterstützung des IKGS München ist das schöne Büchlein auch auf Deutsch im Danube Verlag erschienen. Das ist sowieso vielleicht ein guter Moment, zumindest noch 2-3 Bücher zu erwähnen, die tatsächlich schon auf Deutsch erhältlich sind und von denen wir wissen. Was mir natürlich sehr am Herzen liegt, ist das Buch 36 und 6 Katzen von Halina Wdowitschenko mit Illustrationen von Natalka Haider. Das ist eine ganz, ganz liebevolle Geschichte über wirklich sage und schreibe 36 und 6 Katzen. Die suchen ein neues Zuhause und klopfen oder klingeln bei Frau Buchtel und ihrem Neffen Stas. In dem Buch geht es um Persönlichkeit, um verschiedene schmerzliche Erfahrungen, um Freundschaft, Gemeinschaft, verschiedene Charaktere, aber auch die eine oder andere Schwäche, Streit und ziemlich viel Trubel. Das ist im Friedrich Mauke Verlag herausgekommen. Und dann, weil du vorhin schon den Trend zum Sachbuch erwähnt hast, es gibt das wunderbare Buch Olympia, bewegende Momente, besondere Geschichten, also ein Buch zur Geschichte der Olympischen Spiele, das grafisch sehr ansprechend ist und so ein bisschen häppchenweise Interessantes und Kurioses bereithält. Das ist eine Gemeinschaftsarbeit von Irina Taranenko, Maria Woropjova, Marta Leszak und Anna Plotka. Übersetzt hat es Annegret Becker im Moritz Verlag.
Ich bin mir nicht sicher, ob von Larissa Denisenko das Buch Maya und ihre Mütter auch schon übersetzt worden ist. Auf jeden Fall hat das viele Wellen geschlagen in verschiedenen Ländern und ist auf jeden Fall schon in einige Sprachen übersetzt worden. Das hat auch ein ganz modernes Thema. Die Maya hat nämlich 2 Mütter und einen anonymen biologischen Vater. Und ihre eigene Geschichte erzählt sie erst ganz am Schluss. Vorher erzählt sie 16 andere Geschichten von Kindern, die in ganz verschiedenen Familienmodellen aufwachsen, also alleinerziehende Eltern, Scheidungskinder, ein adoptiertes Kind, ein Kind in einer Pflegefamilie. Die Eltern arbeiten im Ausland und das Kind ist bei den Großeltern. Und das hat schon in der Ukraine sehr, sehr unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen, ist sehr diskutiert worden und ist also zumindest in ein paar skandinavische Sprachen schon übersetzt worden. Und ich glaube eben auch, dass es zumindest in Deutschland schon im Gespräch war.
Das ist tatsächlich auf Deutsch erschienen unter dem Titel Alle meine Freunde. Das ist so eine Übersetzungsgeschichte, die mich zwiegespalten macht, denn natürlich ist es toll, dass es das Buch auf Deutsch gibt. Es wurde aber aus dem Englischen übersetzt. Ich kenne die genauen Umstände nicht. Es ist 2022 herausgekommen. Möglicherweise wollte der Verlag das sehr schnell herausbringen und das war der schnellste Weg. Aber beim Übersetzen geht es ja nicht nur um diesen sprachlichen Transfer. Gerade Kultur und Gesellschaft spielen bei so sensiblen Themen wie Familienkonzepte und Krieg, um den es im Buch ja auch geht, eine entscheidende Rolle. Und fehlt da jetzt diese Länderexpertise, weil die für andere Sprachen und Regionen besteht, bleiben da zwangsläufig Leerstellen. Außerdem liefert man sich und auch das Publikum auf Gedeih und Verderb dieser ersten Übersetzung mit all den darin getroffenen Entscheidungen aus, weil ja auf das Original nicht mehr zugegriffen werden kann. Mir geht es da gar nicht um eventuelle Fehler. Es ist einfach so, dass auf dem Weg ukrainisch-englisch durchaus ganz andere übersetzerische Maßnahmen ergriffen werden müssen als von ukrainisch zu deutsch, und zwischen englisch und deutsch sind es dann auch noch mal andere Strategien. Da gehen dann umso mehr Elemente und Schichten womöglich verloren. Aber vielleicht ist das alles auch eine Frage des Zugangs zu ukrainischer Literatur, beziehungsweise über welche Wege Verlage auch da davon erfahren.
Ich habe gesehen, es gibt einige Projekte, unter anderem Tales of E-Ukraine, die bemühen sich darum, also Tales of E-Ukraine, das sind viele Fachverbände, zum Beispiel auch der Börsenverein in Deutschland ist dabei, die bemühen sich darum, Listen zu erstellen, also Rechtekataloge und Listen von Büchern, die vielleicht interessant wären. Und da sind auch einige über den Krieg dabei, damit in Europa die Verlage es leichter haben, eben in Zukunft hoffentlich mehr zu übersetzen.
Naja, und es gibt die Internationale Jugendbibliothek München und die Internetseite vivavostok.de mit Buchvorstellungen aus Ost- und Mitteleuropa. Viva Vostok war ja ursprünglich das Programm, in dem auch unser Blauer Frosch-Projekt gefördert wurde. Die Internationale Jugendbibliothek hatte da mit der Robert-Bosch-Stiftung zusammengearbeitet. Jetzt gibt es noch diese tolle Seite und verschiedene Social-Media-Kanäle und da werden auch immer wieder Bücher aus der Ukraine vorgestellt. Ich würde gerne nochmal von der Rezeption hier in Deutschland zurück in die Ukraine gehen. Ich finde, dass die Entwicklung der ukrainischen Verlage und des ukrainischen Buchmarktes seit der Unabhängigkeit 1991 symptomatisch oder beispielhaft für die Entwicklung der ukrainischen Gesellschaft sind und auch viel dazu beigetragen haben. Und gerade Ababa Halamaha kommt da eine wichtige Vorreiterrolle zu. Du hattest ja Ivan Malkovich interviewt und mit ihm dann auch auf Projektebene zu tun. Kannst du die Situation und die Anfänge des Verlags ein bisschen näher skizzieren?
Genau, ich wollte schon gerade sagen, da würde ich sehr gern etwas weiter ausholen. Also man muss sich vorstellen, die Ukraine wird unabhängig. Vorher Sowjetunion, man hatte staatliche Verlage, staatliche Buchläden, garantierte Massenauflagen und dann kommt der freie Markt und eine sehr schwache Kaufkraft, eine Wirtschaft im Umbau, in der Krise, und die Buchverlage und Buchläden, die mussten erstmal lernen, wie man sich kommerzialisiert. Das heißt zum Beispiel, es gab am Anfang keine Strukturen in Richtung Distribution, Marketing, kein Verzeichnis lieferbarer Bücher. Und da sind die Verleger also selbst mussten tätig werden, zum Beispiel ihre Bücher in einen Kofferraum packen und zu den Buchläden fahren, zu Messen fahren, selbst Werbung machen. Von staatlicher Seite her war auch wenig Unterstützung. Das Problem war dann vor allem, russische Bücher hatten einen Wettbewerbsvorteil. Einmal, weil dort schon Mitte der 90er Mehrwertsteuer für die Buchläden und also die Buchindustrie Mehrwertsteuer befreit war und Einkommensteuervorteile hatte. Das kam in der Ukraine erst so um die Jahrtausendwende, kurz vor und nach der Jahrtausendwende. Außerdem ist die Ukraine auch ein zweisprachiger Markt und dadurch hatten auch Bücher in russischer Sprache in der Ukraine einen Vorteil. Nicht nur eben durch die geringeren Produktionskosten, sondern eben auch, weil es einen größeren Leserkreis für russischsprachige Bücher gegeben hat. Außerdem gab es dann auch viel Piraterie und Schmuggel. Das heißt, der ukrainische Buchmarkt ist mit russischer Massenware überflutet gewesen. Da kommt jetzt Ababa Halamaha und macht 1992 den allerersten Kinderbuchverlag, in dem nur Kinderbücher in ukrainischer Sprache erscheinen. Und zwar auch relativ aufwendige, also in hoher Qualität. Dicker Karton für dieses erste Buch Abetka zum Beispiel, also ein ukrainisches Alphabet. Eine gute Druckqualität, tolle Illustrationen. Außerdem hat Ababa Halamaha zum Beispiel so erste Medienereignisse gemacht aus Buchveröffentlichungen. Das heißt also auch in Richtung Werbung haben die einiges Innovatives eingeführt. Sie waren auch die ersten, die zum Beispiel eine CD mal zu einem Buch dazu produziert haben. Und sie haben es geschafft, die Lizenzen für die Harry Potter-Reihe zu bekommen. Also die ukrainischen Harry Potters, die hatten halt das Problem, dass auf Russisch der erste Band schon ein Jahr vorher rausgekommen war und trotzdem durch die tollen Illustrationen wiederum von Wladyslaw Jerko und eine sehr viel gelobte neue Übersetzung ins Ukrainische haben die dann auch einen Erfolg gehabt. Und beim fünften Band Harry Potter war dann die ukrainische Ausgabe schon ganz, ganz früh mit dabei. Das heißt, Ababa Halamaha hat da sehr, sehr sich verdient gemacht, neue Standards gesetzt und war so der erste wirklich ukrainischsprachige Kinderbuchverlag und ist eben heute auch noch einer der wichtigsten in der Ukraine und spiegelt tatsächlich diese ganze Entwicklung gesamten ukrainischen Buchmarkts auch ganz gut wider.
Woher kommt eigentlich der Name? Ababa Halamaha klingt ja total schön, geheimnisvoll, verwunschen. Es kommt einem aber auch nicht so leicht über die Lippen.
Also der Name des Verlags hat eine ganz witzige Geschichte und zwar ein Klassiker der ukrainischen Literatur, der Ivan Franko, hat mal eine Geschichte geschrieben. Da ist ein Junge, der geht in die Schule und als er heimkommt, wird er gefragt, was er da gelernt hat. Und er sagt dann eben dieses Ababa Halamaha, was er für das Alphabet hält.
Ah, das wusste ich nicht. Spannend. Dieser Rückgriff auf einen ukrainischen Klassiker ist letztendlich auch ein Statement, aber vor allem die Verlagspolitik, nur ukrainischsprachige Bücher herauszugeben und auf Qualität, nicht auf Quantität zu setzen. Diese Nische hat Ababa Halamaha immer weiter ausgedehnt. Andere Verlage sind nachgezogen. Ich denke da vor allem an Wydawnictwo Starogo Lewa, der Verlag des Alten Löwen in Lviv. Da ist der Name an die Stadt angelehnt. Lviv bedeutet Stadt des Löwen. Federführend bei Wydawnictwo Starogo Lewa oder The Old Lions Publishing House ist die Dichterin, Kinderbuchautorin und Lektorin Mariana Safka. Sie hat den Verlag 2001 zusammen mit dem Musiker Juri Čopek gegründet. Ich glaube, ich habe Mariana 2003 oder 2004 kennengelernt. Da war das ein ganz kleiner Verlag, sozusagen
ein kleines Hinterzimmerbüro. Erst einmal nur in der Sparte Kinder- und Jugendliteratur, aber von Anfang an auch mit dem Anspruch, qualitativ gute Bücher zu machen. Und dann ist der Verlag langsam gewachsen. Ich denke auch, dass es eine große Rolle spielt, dass die richtigen Leute zusammenkommen und ein Gespür für die Zeit haben. Das ist Mariana Safka sehr gut gelungen. Sie hat Partner gefunden, mit denen der Verlag sich weiterentwickelt hat. Das Team ist stetig gewachsen, hat verschiedene Kompetenzen zusammengebracht und Mariana selber hat auch immer eine gute Bindung zu ihrem Publikum aufbauen können. 2013 hat der Verlag sich für andere Sparten geöffnet, hat internationale Trends aufgegriffen, zum Beispiel Kochbücher von Jamie Oliver herausgegeben, aber immer wieder auch in der Ukraine virulente Themen aufgegriffen. Wir haben ja 2013 gemeinsam das Projekt Skype Mama gemacht, in dem es um die Arbeitsmigration ukrainischer Eltern und die sozialen, psychosozialen Auswirkungen ging. Das hat einen wahnsinnigen Nerv getroffen. Das Buch ist zeitgleich auf Ukrainisch und Deutsch herausgekommen. Ein weiterer Meilenstein in der Verlagsgeschichte oder bei Wydawnictwo Staroga Lewa war die Eröffnung von Buchläden, gerade auch als Orte, wo man gerne verweilt. Sie haben die elektronische Entwicklung sehr gut aufgegriffen und mitgemacht, E-Books, Social Media, dann aber auch immer wieder geschaut, was braucht es für die erfolgreiche Verlagsarbeit, Literatur als Event, internationale Vernetzung, Teilnahme an internationalen Programmen. Wenn man sich das dann noch einmal vor Augen führt, was du zur Situation kurz nach der Unabhängigkeit gesagt hast und sieht, wie der Verlag aus dem Nichts entstanden ist und wie die Marke letztendlich heute dasteht, dann ist es einfach eine beeindruckende Leistung, die auch eine enorme gesellschaftliche Wirksamkeit entfaltet. Gerade diese Branchen, wo Kreativität und Business zusammentreffen, haben in der Ukraine eine sehr spannende Dynamik. Was man da vielleicht auch noch dazu sagen muss, ist die Tatsache, also zumindest nehme ich das so wahr, dass der Staat dieser Entwicklung hinterherhinkt, also die Strukturen für privatwirtschaftlichen Aufbau gar nicht vorhanden waren, bessere Bedingungen immer wieder auch erst eingefordert und ausgehandelt werden mussten, politische Maßnahmen immer wieder durch gesellschaftliche Entwicklungen und Engagement abgerungen werden. Es arbeitet da sehr viel und wenn man hinschaut, dann sieht man das auch. Im Fall von Wydawnictwo Staroga Lewa wurden die Mühen insofern auch ausgezeichnet, dass der Verlag 2023 in Bologna wohlverdient den Preis für den besten Kinderbuchverlag Europas gewonnen hat.
Was man vielleicht auch noch sagen kann, die sind auch sehr aktiv gewesen jetzt, was Bücher für geflüchtete Kinder angeht. Da gibt's ja so einige Programme, zum Beispiel Kibadu, Books Without Borders, ein Koffer voll mit Büchern. Da sind verschiedene Akteure wie Goethe-Institut, Bibliotheksverband, das ukrainische Buchinstitut oder sogar Frau Selenska persönlich involviert. Und der Verlag des Alten Löwen, vielleicht auch durch die Lage in Lviv. Das heißt, sie waren noch arbeitsfähig und weniger vom Krieg betroffen als vielleicht Verlage in Charkiw oder Kiew, haben zum Teil auch auf ihrer Webseite zum Download einfach E-Books umsonst zur Verfügung gestellt und so weiter.
Der Vollständigkeit halber sollte ich hier neben dem Goethe-Institut und dem Bibliotheksverband auf deutscher Seite der Friedrich-Mauke-Verlag genannt werden, der Kibadu mit ermöglicht hat. Das war eine ganz wichtige und tolle Sache 2022. Abschließend zu unseren fast schon Exkursen über Ababa Halamaha und Wydawnictwo Staroga Lewa beziehungsweise Old Lines Publishing House. Das sind natürlich nicht die einzigen Verlage in der Ukraine. Es gibt viele weitere erfolgreiche Häuser mit tollen Buchprojekten. Aber die beiden stehen exemplarisch für eine Entwicklung und auch für eine Haltung. Wir haben in unserem Gespräch jetzt schon einige Bücher genannt, die in deutscher Übersetzung erhältlich sind. Anders als bisher üblich bei Planet Wermut würde ich jetzt gerne noch aus einigen Büchern lesen wollen, die wir in verschiedenen Kontexten übersetzt haben, die aber bisher nicht auf Deutsch veröffentlicht wurden.
Was ich sehr empfehlen möchte, Zappel und die Zweipfote. Die Geschichte hört sich erstmal ziemlich konventionell an. Es ist eine Fuchsfamilie. Der Zappel ist der eine Fuchsbruder, der natürlich nicht auf die Mama hört, dass man sich von der Höhle nicht allzu weit wegbegeben sollte, weil da die gefährlichen Zweipfoter irgendwo unterwegs sind. Und er möchte die aber gerne mal sehen und kommt natürlich in Schwierigkeiten, aus denen er gerettet werden muss. Da gibt es einfach so wunderbare Details. Es ist auch toll gezeichnet, aber vom Inhalt her zum Beispiel die Familie Hasotskis. Das ist also eine Hasenfamilie, die unerlaubterweise erstmal in diesen Fuchsbau mit einzieht und dann plötzlich überall ist und die dann aber auch hilft, das Fuchsjunge aus den Schwierigkeiten wieder herauszubringen, weil sie eben auch bei den Zweipfotern plötzlich sehr, sehr zahlreich auftauchen. Von Zeit zu Zeit erweiterte Mama Fuchs den tiefen Bau. Sie grub zusätzliche Gänge und Ausgänge, unterirdische Schlupfwinkel, Tunnel und Verzweigungen. Mit der Zeit wurden aus diesen Ausläufern eines Baus mehrere Behausungen. Im rechten Zweig erlaubte die Füchsin einem ihr bekannten Dachs einzuziehen. Sie nannte ihn Grummel. Er war stets unzufrieden und murrte über alle, denen er begegnete. Im linken Zweig des tiefen Baus ließ sich dagegen eine Hasenfamilie nieder. Diese Hasen tauchten wie aus dem Nichts während einer Sommernacht auf und siedelten sich, ohne jemanden zu fragen, in der Nachbarschaft an. Mama Fuchs erhob Einspruch. Doch die Hasen beharrten darauf, zu bleiben und sagten, egal was passiert, die Hasotskis werden diesen Ort nicht verlassen. Und wer sind die Hasotskis? Fragte Mama Fuchs höflich. Die Hasotskis, das sind wir, erklärten die Hasen stolz. Dann sollten wir Bekanntschaft schließen, sagte die verdutzte Füchsin. Gut, Sie können hier leben, aber richten Sie keinen Schaden an. Seien Sie versichert, Frau Fuchs, die Hasotskis sind gute Hasen, sagte der graubärtige Hasotski. Mit der Zeit stellte sich heraus, dass die Hasen wirklich keinen großen Schaden anrichteten. Die einzige Unannehmlichkeit war der ständige Trubel, den sie im Bau verursachten. Die Hasotskis waren so zahlreich, dass es schien, als füllten sie nicht nur ihren Teil des tiefen Baus, sondern den gesamten Bau.
Eines meiner Lieblingsbücher, mit dem wir im Rahmen von Viva Vostok auch auf dem Captain Book Lesefest in Bonn waren, ist das Märchen vom alten Löwen von Marjana Savka. Das hatten wir ja damals gemeinsam übersetzt. Im Buch geht es um einen alten Löwen, der in Lviv wohnt, wo er sich eine schöne Wohnung gekauft hat. Aber oje, mehrere Tage Starkregen und seine schöne Mansardenwohnung ist pitschnass. Da bittet er seine Brieffreunde zu Hilfe und die kommen dann auch, die Giraffe, der Elefant, das Krokodil und erleben allerlei Abenteuer in Lviv, versetzen aber auch die Lviver Einwohnerschaft in Erstaunen und auch in Erschrecken. Das Ganze ist in Versform geschrieben, gereimt und wunderschön illustriert. So lernen die kleinen Leserinnen und Leser die Stadt Lviv kennen, immer mit einem Augenzwinkern und viel Lokalkolorit. Und natürlich ist es der alte Löwe aus dem Verlagsnamen Old Lions Publishing House. Aber es ist gut und liebevoll gemacht. Eine witzige Geschichte, die am Ende auch ihre Leserinnen und Leser nach Lviv einlädt und damit eben die Stadt auch zu einem Bezugspunkt auf der mentalen Landkarte macht. Und daraus lese ich jetzt eine Passage. In der Stadt Lviv, die nach Fürst Leo benannt, steckte in einem Tor fest ein Elefant. Gleich standen auf dem Platz 300 Leut, mit offenem Mund zu schauen die Neuigkeit. Den Lvivern war klar, Hilfe braucht der Elefant. Aus dem Rathaus kamen gleich alle Stadträte gerannt. Einen Elefanten zu retten ist kein leichtes Ding. Auf den Markt jagten Rettungswagen und Feuerwehr. Keine einzige Straßenbahn fuhr mehr auf dem Ring. Dafür kam die Polizei und sogar eine Einheit der Terrorabwehr. In der Stadt Lviv, ihr kennt euch schon aus, findet man Löwen nicht in jedem Haus. Nur in jener Mansarde, wo das Veilchen blüht, wartete der alte Löwe auf seine Gäste ganz müd. Grad war er beim Lesen ihrer Briefe eingenickt, da wurde er von gewaltigem Krach wieder geweckt. Er steckte seine Mähne zum Fenster hinaus, schaute runter und lauschte dem rumorenden Ton, er hielt sich gut fest, lehnte sich weit aus dem Haus. Plötzlich stürzte er ab mitsamt dem Balkon. In der Stadt Lviv und keineswegs Lemberg stürzte ein Löwe aus dem 5. Stockwerk. Er gedachte seiner Vorfahren und einer Löwin, die er mal kannte. Dann fiel er geradewegs auf den Rücken des Elefanten. Der Elefant machte vor Schreck einen riesigen Satz und bewegte sich plötzlich zurück auf den Platz. Dabei stob auseinander die Menge erschrocken, es flohen der Rettungswagen und die mutige Feuerwehr, es flohen die Stadträte und die kleinen Reporter und auch die Polizei und die Einheit der Terrorabwehr.
Ein Buch, was mir auch ganz besonders am Herzen liegt, ist Lisa und ihre Träume. Das ist 2005 erschienen, geschrieben von Ivan Malkovich selbst und illustriert von Shinya Habchinska, einer Illustratorin, die in der Ukraine auch sehr, sehr bekannt ist. In dem Buch ist Lisa im Kunstunterricht und ihr Banknachbar, der Andri, macht sich über ihre roten Haare lustig. Sie fühlt sich also so ein bisschen gemobbt und als sie dann zu Hause ist, ist sie traurig, schläft aber ein über so ein Kunstbuch und landet plötzlich im Atelier von Da Vinci. Die Flügel, die sich da befinden, die ja Da Vinci konstruiert hat, tragen sie dann anschließend weiter zu anderen Malern. Im Endeffekt landet sie im ganzen Buch bei 10 verschiedenen Malern, darunter Van Gogh, Raphael, Picasso, Malevich, Bruegel, Botticelli, Dali, Klimt, also ganz, ganz unterschiedliche Epochen und Malstile, die da vorgestellt werden. In jedem Abschnitt findet man auch erwähnt zum Beispiel die wichtigsten Gemälde der jeweiligen Maler, ihre Eigenarten, wichtige Stilmittel. Und Habchinska hat das eben ganz, ganz toll geschafft, das auch künstlerisch wiederzugeben, dass also wirklich auch jede Seite ganz, ganz anders aussieht, in einem ganz anderen Stil gemalt ist, so dass also wirklich Kinder auch schon, die vielleicht nicht lesen können, die vielleicht noch nicht begreifen, worum es genau geht, sehen, da sind so unterschiedliche Bilder gemalt. Das heißt, es ist auch von daher interessant, weil die Kinder auf jedem Bild die Lisa wiederfinden können. Die sieht dann auf jedem Bild ganz anders aus. Wo ist sie überhaupt? Wo sind die Flügel? Wo ist der Maler auf dem Bild? Da gibt's also auch ganz viel zu entdecken. Und das ist also für alle Kinder auf der ganzen Welt eine tolle Annäherung an Kunst und an verschiedene Epochen. Also nicht speziell ukrainischer Inhalt, sondern wirklich eher was Allgemeingültiges eher. Aber ganz, ganz toll gemacht. Die Flügel trugen Lisa abermals fort. Jetzt fand sie sich in einem Atelier wieder, vor dem sich eine ihr gut bekannte Landschaft erstreckte. Das war ihre Heimat Kiew. An den Wänden hingen viele wunderliche Bilder. Eines mit dem Titel Malevich. Weißes Quadrat auf weißem Grund. Wirklich interessant, sprach Lisa laut. Dieses Quadrat ähnelt absolut der Szenerie vor dem Fenster. Verschneite Teiche zwischen verschneiten Feldern. Genauso ist es, ertönte von irgendwoher die Stimme des Hausherrn. Etwas ist immer weißer als weiß. Lisa erinnerte sich sofort, wie Andri aufgelacht hatte, als er dieses Gemälde in einem Bildband gesehen hatte. Er hatte gesagt, pah, sowas kann ich auch malen. Vielleicht kannst du das auch, hatte der Lehrer damals geantwortet, doch Malevich war der Erste, der so etwas gezeichnet hat. Mit diesem weißen Quadrat wollte er die größtmögliche Reinheit darstellen, so wie die weißen Stickereien auf den weißen Blusen unserer Urgroßmütter. Ich finde Malevich in mehrerer Hinsicht hier ganz interessant. Das eine ist, der ist ein gutes Beispiel dafür. Der wird im Ausland sehr oft als russischer Künstler wahrgenommen, wo er doch eigentlich aus der Ukraine kommt. Und das wird hier so ein bisschen richtig gestellt, denn er ist ja hier ganz deutlich in Kiew, das als seine Heimat beschrieben, die Landschaft dort auch. Und zum anderen sind natürlich auch seine Gemälde besonders interessant, weil man auch gut drüber streiten kann.
Das betrifft ja eine ganze Reihe von herausragenden Persönlichkeiten ukrainischer Herkunft, die als Russen gelabelt wurden oder noch werden. Ich glaube, sich das bewusst zu machen, ist auch eine Aufgabe, der wir uns hier, also außerhalb der Ukraine und Russland, stellen müssen. Jetzt aber erst einmal noch ein Kinderbuch, das mich sehr fasziniert hat, sowohl von der Erzählung als auch von den Illustrationen. Das ist von Mariana und Taras Prochasko. Es heißt »Wer macht den Schnee?« und es geht darin um die kleinen und großen Abenteuer einer Waldgemeinschaft, erzählt aus der Perspektive einer Maulwurfsfamilie, mit der wir ein Jahr von der Geburt zweier neuer kleiner Maulwürfe im Frühling bis zu einem Abschied, aber auch Freuden im Winter erleben. Es geht ums Leben, um die Entdeckung der Welt, um Entfaltung und Miteinander. Daraus würde ich jetzt auch noch ein Stückchen lesen. Papa Maulwurf setzte sich auf einen Baumstumpf und ließ die Gedanken schweifen.
»Guten Tag, Herr Maulwurf«,
sagten plötzlich zwei Elstern und landeten neben ihm im Gras.
»Bei uns gibt es nichts Neues. Es ist niemand krank.«
Die Elstern waren die Waldkrankenschwestern und halfen der Eule, die zugleich Chefärztin und einzige Ärztin im Buchenwald war.
»Aber das ist doch die beste Nachricht, die es geben kann«, sagte Papa Maulwurf und holte seinen Notizblock hervor. »Hurra! Im Buchenwald sind alle gesund«, notierte er die erste Nachricht des Tages. »Frau Eule und die Elstern haben nichts zu tun«, fügte er nach kurzem Nachdenken hinzu. Dann war es Zeit, weiterzugehen. Auf der anderen Seite des Hügels gab es unten einen Laden, in dem man alle möglichen Leckersachen kaufen konnte. Dort arbeitete die stumme Frau Marder. Papa Maulwurf schrieb in der Zeitung immer, welche exotischen Früchte und Delikatessen es gerade bei Frau Marder zu kaufen gab. Bei dieser Gelegenheit nahm er für die Kinder ein paar bunte Bonbons mit. Er war schon fast am Laden, da entdeckte er im Brombeergebüsch am Wegrand etwas Interessantes. Auf dem Boden lag einsam und allein ein wunderschönes blaues Ei. Ja, dieses Ei löst sehr viel Erstaunen und Verwunderung aus und wird den Maulwurfkindern noch sehr gefährlich. Ich hoffe, dass das dann auch irgendwann in einer deutschsprachigen Ausgabe gelesen werden kann. Für mich gibt es eine ganze Reihe von ukrainischen Büchern, die ich deutschsprachigen Leserinnen und Lesern sehr wünschen würde. Eins würde ich jetzt vielleicht einfach noch erwähnen wollen. Das ist von Sirka Menzatyuk, Jakia Ruinovala Imperiu, wie ich das Imperium zu Fall brachte. Das erzählt die letzten zwei Jahre der Sowjetunion aus der Perspektive eines 12-jährigen Mädchens, das den Sommer immer im Dorf bei ihrer Großmutter verbringt. Das ist spannend und unterhaltsam geschrieben, von der Art der Erzählung ein bisschen wie Isabel Abedi, hier kommt Lola, aber die Kinder sind mit ganz anderen Realitäten und Ereignissen konfrontiert. Gerade heute, wo auch die DDR von einigen so idealisiert wird, wo in Russland wieder Stalin gehuldigt wird, fände ich es wichtig, dass junge Menschen Ausschnitte dieser Zeit und des Sowjetsystems über solche Bücher kennenlernen und sich darüber austauschen können. Also solche Bücher auch in den deutschen Regalen stehen sollten.
Ja, also in unseren Deutschen fehlt sehr, sehr, sehr viel. Gerade das Thema Ukraine und wo kommen die her, wie haben sie sich entwickelt, auf welche Traditionen stützen sie sich, welchen Reichtum gibt es dort, da fehlt noch unheimlich viel. Da gibt es so, so viele Autoren und so, so viele tolle Bücher, auch Kinder- und Jugendbücher. da ist vieles zu entdecken.
Das zeigt ja auch der Erfolg dieses Trickfilms Mavka, die Hüterin des Waldes. Der wurde in Anlehnung an ein Stück von Lesya Ukrainka, das Waldlied, produziert.
Das ist zwar einerseits Disney-Style, also wenn man die Vorlage von Lesya Ukrainka kennt, dann wird man merken, es gibt sehr, sehr viele Abweichungen. Aber auf jeden Fall ist in diesem Film eben auch dieser kulturelle Reichtum, die tolle Landschaft, die Lieder. Das ist das, was wir als Deutsche auch noch viel mehr kennenlernen müssen. Und das können wir durch mehr Übersetzungen von Kinderbüchern auch machen.
Ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Jutta, hab vielen Dank für das Gespräch und den Austausch über die ukrainische Kinder- und Jugendbuchszene. Das war die 7. Folge von Planet Wermut. Zu Gast war diesmal die Literaturwissenschaftlerin und Übersetzerin Jutta Lindekugel. Wir haben allgemein über ukrainische Kinder- und Jugendliteratur nach 1991 gesprochen. Der Zusammenbruch der Sowjetunion war zugleich Chance und Herausforderung. Die Freiheit ging einher mit einer desolaten Wirtschaft. Es fehlten Distributions- und Marketingstrukturen. Billige Massenware aus Russland und auf Russisch sowie Piraterie beherrschten den Markt. Neue Verlage, allen voran Ababa Halamaha, wurden aus dem Nichts aufgebaut, setzten auf Qualität statt Quantität und entschieden sich bewusst für die Publikation ukrainischsprachiger Bücher. Während in den ersten Jahren der Unabhängigkeit opulent bebilderte Märchenbücher wie Die Schneekönigin erfolgreich waren, geht es in jüngeren Büchern um ein Entdecken der landschaftlich und kulturell sehr reichen Ukraine, um Identität, Selbstentfaltung und die Auseinandersetzung mit Geschichte und Gegenwart, in der auch der Krieg seit 2014 Thema ist. Ukrainische Kinder- und Jugendbücher sind nicht nur inhaltlich, sondern auch mit ihren beeindruckenden Illustrationen eine große Bereicherung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat oder Sie ihren Inhalt wichtig finden, empfehlen Sie sie bitte weiter. Auch Ihre Bewertungen und Kommentare im Podcast-Portal Ihrer Wahl helfen dabei, dass Hörerinnen und Hörer darauf aufmerksam werden. An dieser Folge mitgearbeitet haben Oleg Barasi, Andriy Wovk und Helene Hinze. Der Podcast Planet Wermut ist ein Gemeinschaftsprojekt von Translit e.V. und Zentrum Gedankendach Tschernivtsi und wurde vom Deutschen Übersetzerfonds aus Mitteln des Programms Neustadt Kultur der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert. Bis hoffentlich bald zur nächsten Folge mit einem Stück Literatur aus der Ukraine.